Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Massimo Maio ist hier und wir reisen zurück ins Jahr 1971. We gave him 10 for 2. What else can Judge Columba do? We got to. They gave him 10 for 2, wegen zwei Joints für 10 Jahre ins Gefängnis. John Lennon ist das, der singt hier über den Mitbegründer der White Panther Party, über John Sinclair und wie der Kampf gegen Gras damals politisch genutzt wurde, weil John Sinclair eben für zwei Joints 10 Jahre lang ins Gefängnis musste. Das ist Gegenbewegung in Form von Musik, die für uns heute wahrscheinlich ziemlich nach gestern klingt, aber zurzeit erscheint ziemlich viel Literatur zu den Gegenbewegungen und Underground-Bewegungen der 60er und 70er Jahre. Und wir schauen uns jetzt an, was uns der Underground von damals heute noch erzählt, wie wir das lesen und hören müssen heute, welche Rolle spielt das heute noch. Wir sprechen über feministische Pornocomics, sprechen über alternative Presse und natürlich auch übers Grasrauchen als politischer Akt. Alles drin in diesem Podcast und wir legen ziemlich explizit los mit Tits and Clits. Das klingt eigentlich wie ein Pornoheft, aber das war ein feministischer Comic aus den 70er und 80er Jahren. Eine feministische Gegenreaktion damals auf die berühmten Underground-Comics, die damals von Männern kamen und von denen manche auch richtige Stars geworden sind, bis heute verehrt. Robert Crumb zum Beispiel oder Gilbert Shelton. Das waren so Größen des 60er Jahre Underground-Comics. Ging es viel um freie Liebe, Masturbation, Orgien, Drogenkonsum, was damals eigentlich gar nicht erlaubt war in Comics. Deshalb wurden die auch so berühmt, weil sie eben Comics gemacht haben, Underground, und diese dann unter der Hand verteilt wurden, ziemlich viel. Und weil diese Underground-Comics aber so voll waren mit männlichen Fantasien und auch mit viel Frauenfeindlichkeit, gab es dann ab Anfang der 70er eben auch diese weibliche Gegenperspektive. Die Tits and Clicks-Comics sind damals auch entstanden, die waren lange vergriffen und jetzt gibt es sie aber wieder in einem großen Sammelband, der heißt Tits and Clits von 1972 bis 1987, ist in den USA erschienen und unsere Comic-Vielleserin Jule Hoffmann, die hat das natürlich auch gelesen. Hi Jule.
Hallo.
Es gab ja Anfang der 70er so eine ganze Reihe von Comiczeichnerinnen in den USA, also die eben diese Gegenwelle gestartet haben. Was für eine Rolle spielen da diese Tits and Clits Comics?
Ja, die waren halt total in diesem Fahrwasser. Also ich würde sagen, von den Geschichten unterscheiden sie sich gar nicht so sehr von den anderen Underground-Comics von Frauen. Es geht um Menstruation, Masturbation, Abtreibung, Sex eben. 1970 ist ja schon der allererste Underground-Comic von Frauen erschienen. Das war It Ain't Me, Babe von Trina Robbins und Barbara Mendes. Und genau, es gab auch viele andere Magazine mit total genialen Titeln, wie ich finde, wie Manhunt, Dynamite Damsels oder Twisted Sisters. Und besonders bei Tits und Clits war vielleicht, dass Joyce Farmer und Lynn Chafley, die beiden Gründerinnen, anfangs gar keine Kontakte zu dieser florierenden Underground-Szene in San Francisco hatten. Die lebten im südlichen Kalifornien und haben sich beide gerne als ganz normale Hausfrauen bezeichnet. Also sie hatten beide Kinder. Sie waren auch schon 33, aber das heißt schon, sie waren 33 und 40 Jahre alt zum Zeitpunkt der Gründung des Magazins. Und sie hatten einfach Bock, verdorben zu sein und zu provozieren. Und ich finde, das sagt super viel aus über den Zeitgeist damals. Also, dass diese beiden Frauen, die vorher wirklich noch nie Comics gemacht hatten, einfach dachten, geil, wir machen ein Magazin. Also, sie waren absolute Amateurinnen, was aber ganz dem Do-it-yourself-Spirit auch der Underground-Bewegung entsprochen hat. Also, so dieses Amateurhafte wurde total begrüßt und auch gefeiert. Und Farmer und Chafley kannten eben die Comics von Robert Crumb oder Steve Clay Wilson und sie waren total begeistert von dieser großen künstlerischen Freiheit in diesen Comics und auch der Grenzüberschreitung. Und sie wollten einfach genauso provokativ, derbe und schockierend sein wie die männlichen Zeichner. Und sie waren dabei auch gar nicht so sehr feministisch in ihrem Selbstverständnis. Also sie waren, das, was sie dann gemacht haben, war natürlich total feministisch, aber sie waren wenig verkopft. Also anders zum Beispiel als das Kollektiv bei Women's Comics, die sich schon überlegt haben, wen sie sichtbar machen wollen, wo sehr viel mehr politische Überlegung dahinter stand, hatten Farmer und Chafley einen sehr viel unmittelbareren Zugang, würde ich sagen. Also sie wollten einfach auch sowas machen, eine Frauenversion der Underground-Comics, und haben sich dann als Team auch gegenseitig darin befeuert, so dirty und krass zu sein, und haben dann eben auch diesen eklatanten Titel gewählt.
Genau, der ist natürlich auch schön dirty und provokativ. Tits and Clits klingt ein bisschen nach Pornoheft, aber eben auch schön griffig und lustig. Und das hat auch mal Josie Farmer, eben eine dieser Tits and Clits Zeichnerin, in einem Interview gesagt. Wir hören mal.
We didn't know what to call it, and we were thinking, trying to think up names, and I was the one that came up with the idea for Tits and Clits. For, you know, it rhymes, it's fun, it's, after we published it, we had lots of people come up and ask us what clits were. So we were educational in our way.
Genau, also sie haben sozusagen damit auch informiert, Klitz, aber sollte vor allem natürlich auch provozieren, der Titel. Und das wurde ihnen dann teils auch zum Verhängnis. Also der Titel hat den Verkauf angekurbelt, weil natürlich, ne, also man wissen wollte, was drin ist. Aber gleichzeitig hatten sie Schwierigkeiten, überhaupt eine Druckerei zu finden, zum Beispiel, die ihre Hefte druckt. Selbst da, wo Hardcore-Porn gedruckt wurde und Comics auch von männlichen Zeichnern mit Titeln, also die damals eben auch kursierten, wie Jizz-Comics, Cunt-Comics, Big-Ass-Comics, wurden ohne Probleme gedruckt. Und interessant fand ich auch, das steht alles im Vorwort der Anthologie, dass Tits und Klitz bei feministischen Magazinen damals eher auf Ablehnung gestoßen ist. Also vielen war dieser Titel einfach zu explizit und sie waren regelmäßig mit dem Vorwurf konfrontiert, dass sie zu pornografisch seien. Und das sind ja so Kämpfe, die sind eigentlich ja immer noch recht aktuell. Also es gibt ja auch heute noch eine große Spaltung im Feminismus, gerade was so die Debatte um Sexarbeit betrifft und eben auch Pornografie. Jedenfalls haben Farmer und Schäffli dann nach der ersten Ausgabe auch erstmal zwei Hefte gemacht mit anderen Titeln, nämlich Pandora's Box und Abortion Eve, die sich aber auch prompt schlechter verkauft haben. Abortion Eve, das war so ein Abtreibungscomic, da unterhalten sich Frauen verschiedenen Alters und aus verschiedenen Kontexten über Schwangerschaftsabbrüche und es werden eben die Methoden erklärt, wie abgetrieben werden kann. Es werden auch Schuldgefühle diskutiert, Ungerechtigkeiten, auch was es bedeutet, Mutter zu werden, überhaupt ein Kind zu haben. Und das war damals brandaktuell, weil 1973 war Abtreibung gerade durch den Supreme Court legalisiert worden in einer Grundsatzentscheidung zum Abtreibungsrecht, die für alle Bundesstaaten verbindlich war. Also genau dieses Gesetz, was im letzten Jahr wieder aufgehoben wurde. Genau. Und Abortion Eve war also so ein Aufklärungscomic. Da wird dann deutlich, dass es doch ziemlich weit weg auch teils von Pornografie ist. Und sie haben sich selbst auch niemals, Farmer und Schäffli, in der Nähe von Pornografie gesehen. Auch wenn ich sagen muss, da sind schon sehr viele explizite Sexszenen auch enthalten, immer wieder in Tits und Klitz.
Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, worum es in diesen Comics geht, aber vielleicht nochmal so anschaulich. Was ist denn zu sehen in den Comics? Also außer Sex, was sind die Themen, was sind die Geschichten, die man da so sehen kann?
Genau, also es gibt so wiederkehrende Charaktere mit lustigen Namen wie Fonda Peters oder Mary Multiperry. Es geht dann um Verhütung, also es sind wirklich immer nur kurze Strips. Geht um Verhütung, den Ärger darüber, auch dass Männer sich nicht darum kümmern. Es geht um sexuelle Übergriffe. Sexfantasien werden erzählt, zum Beispiel in The First Day of Spring. Das ist ein Comic von Joyce Farmer. Da macht Mary Multiperry einen Spaziergang im Grün, pinkelt auf die Erde und dann wachsen da so Penisblumen, die sie penetrieren und zu einem kosmischen Orgasmus bringen, wonach sie selig davon schwebt. Und es gibt auch Revenge Stories, also ein Comic erzählt von einer Frau, die auf der Straße von Männern verfolgt wird und sich dann in die New York Public Library flüchtet und mit Hilfe eines Hexenbuchs ihre Verfolger kastriert und am Ende ganz entspannt ein Hotdog essen geht. Aber insgesamt sind diese Comics nicht annähernd so männerverachtend wie diese frauenverachtenden Comics, auf die sie ja reagieren wollten. Da hat auch Joyce Farmer in einem Interview von 2017 was zugesagt.
We can cut off penises.
Yeah.
And fling them across the yard arm the way Wilson was doing with women parts. We started the book with that idea, and we couldn't write the stories. We wanted to be violent, mean, and swear a lot, and we could swear a lot, but we couldn't be violent and mean, and we just ended up saying, hey, there's this story, there's that story, what about that? Yeah, that would really gross them out, let's do that. It's got menstrual blood in it, let's sling some of that.
Genau, Steve Clay Wilson, von dem sie da spricht, das war ein Underground-Zeichner, der besonders bekannt war für so brutale Darstellungen, wo abgetrennte Frauenkörperteile rumflogen. Und sie hatten zwar die Idee, am Anfang genauso krass zu sein, aber konnten sich dann eben doch nicht auf dieses Niveau hinabbegeben.
Ja, Menstruationsblut ist dann schon genug, hat sie gesagt. Nochmal zum Aussehen von diesen Comics, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie muss man sich die vorstellen und wie passt das zum Inhalt?
Also es waren ja alles so ganz billig produzierte Schwarz-Weiß-Comics. Also ein Heft hat damals so 50 Cent gekostet und die standen in der Tradition der Funnies. Also entsprechend ist der Humor teils so ein bisschen flach, die Dialoge auch eher so simpel. Lynn Schäffli zum Beispiel konnte auch wirklich überhaupt nicht zeichnen. Da sind am Anfang so ein paar ganz grauenvolle Strips abgedruckt. aber insgesamt werden die Comics mit jeder Ausgabe immer besser, also künstlerisch anspruchsvoller und auch inhaltlich diverser, je mehr Zeichnerinnen dann später auch involviert waren. Also ab Ausgabe 3 waren auch Zeichnerinnen aus dem Women's-Comics-Umfeld beteiligt und es kamen lesbische Geschichten dazu, auch schwarze Charaktere, aber eben keine schwarzen Zeichnerinnen, weshalb stereotype Darstellungen von schwarzen, People of Color, Indigenen auch enthalten sind. Da gibt es einen Hinweis am Anfang vom Band, der vorangestellt ist. Ja, und nicht jede Geschichte ist jetzt ein Treffer, es ist auch nicht immer sehr erkenntnisreich, aber in dieser Geballtheit hat es schon was Empowerndes und dieses Humorvolle, auch Übertriebene und irgendwie so Unbekümmerte, hat schon eine Stärke. Und dazwischen sind zum Beispiel auch so lustige, erfundene Werbeanzeigen für Vibratoren oder Menstruationsprodukte. Und überhaupt das Selbstverlegen, dieses Selbst herausbringen, das hat ja so den Charme von Punk, ne? Also wenn darunter zum Beispiel handschriftlich das Copyright steht und dann "This issue is dedicated to the US Supreme Court", also ne, dem obersten Gerichtshof gewidmet.
Im Vorwort erfährt man auch so ein bisschen was zum politischen Kontext und auch zum finanziellen Kontext von diesen Ausgaben, die da so erschienen sind. Da gibt es so ein Vorwort von einer Comic-Historikerin, von Samantha Meyer. Was sagt sie denn da über die Situation für Titz & Klitz Comics damit?
Genau, also sie erzählt, dass Underground-Comics ja schon im Prinzip ab Anfang der 70er Jahre auf dem absteigenden Ast waren. Also und Titz und Klitz kamen 1972 zur Welt quasi. Das heißt, sie hatten eigentlich ab Ausgabe 1 zu kämpfen, vor allem durch verschärfte Gesetze gegen Pornografie, aber auch verschärfte Drogengesetze, die Schließung vieler Headshops, also so Läden für Drogenzubehör, in denen Comics auch verkauft wurden, Underground-Comics, sodass viele ihre Comics nur noch per Postversand vertreiben konnten, was natürlich die Verkäufe extrem reduziert hat. Und Ende 1973, kurz nach dem Erscheinen von Pandora's Box, wurden die Besitzer eines Buchladens verhaftet, weil sie Underground-Comics wie Women's Comics und Zap-Comics verkauft hatten. Und das war natürlich total alarmierend, weil es deutlich gemacht hat, dass alle, die irgendwie mit Underground-Comics zu tun hatten, unmittelbar mit Konsequenzen zu rechnen hatten. Also Buchladenbesitzer, dann sind natürlich Zeichnerinnen, Verlegerinnen noch viel mehr bedroht. Und Farmer und Schäffli mussten dann innerhalb von kürzester Zeit 40.000 Comics aus dem Weg schaffen und alle Spuren beseitigen, wie Joyce Farmer auch im Interview erzählt hat.
Got rid of 40,000 comics in a day or two. Very nice friends stored them for us. We kept track of everything. We had to get rid of, the ACLU told us to get rid of all evidence of any activity in comics. Mm-hmm. Bookkeeping, everything, money, everything. Just get rid of it. So we did that. And a year later, it all came around. But by then, after a fear of being arrested for pornography, when at the time we were doing it, we did not consider it pornography, it was a sobering experience. And I never really drew the same again because my brain and my fingers would not go into that danger zone of getting arrested.
Genau, also sie sagt, sie erzählt so ein bisschen, was die Zensur mit ihr gemacht hat, mit ihrer Arbeit. Also dass sozusagen diese Angst, verhaftet zu werden, hat dazu geführt, dass sie nie wieder so frei zeichnen konnte wie davor. Mhm. Genau, und diese Kriminalisierung hat natürlich mit der gesamten Underground-Szene ganz viel gemacht und die Kreativität eingeschränkt. Sie haben aber danach weitergemacht, noch bis Mitte der 80er Jahre.
Die Comics sind ja, wie du gesagt hast, ab 1972 erschienen bis Mitte der 80er. Und man könnte sagen, die Fragen, um die es da geht, irgendwie männliche, weibliche Darstellung von Sexualität oder auch Dominanz vom Patriarchat und so, das sind ja Themen, mit denen wir auch heute noch natürlich total zu tun haben. Wie würdest du das sagen? Wie passen diese Comics in unsere Zeit? Wie lesen sich diese Comics heute?
Ja, ich finde, das Interessante ist ja, dass heute feministische Comics auch total en vogue sind, aber oft so Theorie-Erklär-Comics sind. Also zum Beispiel Katja Klänge, Girlsplaining oder Lisa Frühbeiß oder natürlich Liv Strömquist, an die alle zuerst denken, wo eben das Medium ganz bewusst genutzt wird, um in Bild und Text so Machtstrukturen aufzudröseln quasi. Und hier sind das Geschichten, die einfach wirklich direkt im Schmutz wühlen, würde ich sagen. Also die so direkt im Schlachtfeld stehen, ohne sich mit diesem Glanz des Feminismus zu umgeben, der natürlich damals ja eh nicht so geglänzt hat wie heute. Ja. Und das ist eben auch das Beeindruckende, dass es so Vorkämpfe waren. Und am Ende ist ja der Witz, dass dieser Titel auch heute noch genauso knallt wie damals und es immer noch krass mutig ist, sowas wie weibliche Sexfantasien an die Öffentlichkeit zu bringen. Und wenn man schaut, das ist irgendwie das Traurige sozusagen am Ende, wie aktuelle politische Entwicklungen in den USA sind, dann wird ja deutlich, dass diese Comics an ihrer Radikalität überhaupt nichts eingebüßt haben. Also Frauenrechte werden wieder eingeschränkt. Ne? Dieses Gesetz, wie ich schon gesagt habe, vom letzten Jahr, das, wonach die Bundesstaaten jetzt wieder selber entscheiden können, was sie machen mit Frauenrechten sozusagen und Abtreibungsrechten. Auch Schulen und Bibliotheken, die Bücher ja aus ihren Beständen entfernt haben, die weitaus harmloser sind als die Titz und Klitz Comics. Genau, und ich habe auch gedacht, es muss verrückt sein für Joyce Farmer. Lynn Schäffli ist schon 2016 gestorben, Joyce Farmer lebt noch und es muss verrückt sein für sie, dass sie damals erlebt hat, wie diese Gesetze in Kraft getreten sind und dafür gekämpft wurde und wie sie jetzt quasi wieder außer Kraft treten. Sie ist jetzt 84 Jahre alt und arbeitet, wie auch im Vorwort steht, derzeit an einem Comic zum Klimawandel. Also sie ist immer noch oben auf.
Okay, und vielleicht gibt es ja auch nochmal einen Comic zu Feminismus von ihr, wer weiß. Titz & Klitz 1972 bis 1987 ist jetzt zum ersten Mal als Sammelband erschienen in den USA bei Fantagraphics, hat insgesamt 368 Seiten, die kosten $60 und gelesen hat das für uns Jule Hoffmann. Vielen Dank dir, Jule, fürs Beschreiben hier.
Gerne.
Und wir bleiben auch noch bei der Frage, was die Underground-Szene, Comic, Medienszene von damals heute uns noch bringt und wie die heute gelesen wird. In den USA hat sich in den 60er Jahren so ein Zusammenschluss entwickelt von sehr vielen selbstgemachten Magazinen und Zeitungen, die innerhalb weniger Jahre Millionen Menschen erreicht haben. Das Underground Press Syndicate, so haben die sich genannt, kurz UPS. Und auch dazu ist jetzt gerade ganz neu ein Buch erschienen mit sehr vielen Abbildungen aus diesen Magazinen und auch aus so einer Welt der Freaks, wie man so den Eindruck bekommt, wenn man da so reinblättert. Hartwig Fenz hat sich dieses Buch für uns genauer angeschaut Hat mich erstmal zum Verständnis. Was genau war dieses Underground Press Syndicate und wie ist das entstanden?
Ja, das waren, das UPS waren erstmal 5 Magazine. Das waren das East Village Other aus New York City, das Los Angeles, die Los Angeles Free Press, der Barclay Barb, The Paper aus Michigan und Fifth Estate aus Detroit, ebenfalls aus Michigan. Die Idee war, dass diese ganzen Magazine, diese Underground-Hefte, die Texte von allen anderen übernehmen dürfen und so quasi den Content hatten, auf dem sie aufbauen konnten. Vertreter dieser 5 Blätter haben sich 1966 zum UPS zusammengetan. Man muss sehen, dass 1974 die Ära auch schon wieder zu Ende ging. Also innerhalb dieser paar Jahre ist das Volumen oder die Zahl der Hefte von 5 auf 500 angewachsen, mit Millionen von Lesern, auch in Europa, auch in Deutschland. Titelbilder von Torf und der Metzger Magazin sind nämlich abgedruckt. Mhm. Die Ideologie dahinter war, könnte man sagen, Deprofessionalisierung. Also jeder kann es machen, do it yourself. Das war sozusagen die Message, die insgesamt so auch formal dahinter stand.
Und was waren das für Magazine? Also was für Inhalte gab es, über was wurde geschrieben? Und wir haben ja auch gerade schon über diese Comics gesprochen, über Underground-Comics-Szene. Die hat ja auch eine Rolle gespielt, ne?
Ja, der Herausgeber David Jacob Kramer, der erzählt erstmal am Anfang, was im ersten Jahr vom UPS so Thema war. Da gab es zum Beispiel die Gründer der Black Panther Party, da gab es Timothy Leary mit seinem psychochemischen Manifest, da gab es Andy Warhol mit seinen Filmen vor einem Konzert der Velvet Underground, da gab es das Thema Komitee für freie Strände und Nacktbaden, die Verhaftung von Ed Sanders wegen homoerotischer Poesie, die Verhaftung von Antikriegsaktivisten wegen der Blockade von einem Munitionstransport, der für Vietnam gedacht war. Mhm. Das war also der thematische Bogen, aber mindestens genauso wichtig war auch, waren auch die Grafiken, die Typografie, das Layout. Allen voran auch die Comics und Cartoons, Robert Crumb und die Fabulous Furry Freak Brothers, die dann hier als U-Comics auch nach Deutschland importiert wurden. Und, was Julia vorhin schon amtlich erzählt hat, die Comic-Frauengruppe, die auch beim UPS ihren Startpunkt gehabt hat.
Dieses Buch zum UPS, das heißt ja nicht nur Underground Press Syndicate, sondern das heißt Weed and the Underground Press Syndicate. Das heißt, Weed, Marihuana, spielt in dem Buch und in der Szene eine große Rolle, ja?
Richtig, genau. Der Herausgeber David Jacob Kramer schreibt, Hanf war das Totem der UPS-Hefte. Also das Wort Totem ist schon mal sehr treffend. Das ist ja so ein mystisches, magisches Zeichen von irgendwelchen psychedelischen Ritualen her. Das passt sehr gut. Das Hanfblatt, die Pflanze, der Joint, der Rauch, die Pfeife, das ist eigentlich auf jedem Bild dieses Buchs zu sehen. Entweder ganz zentral im Mittelpunkt oder zumindest irgendwo ganz klein am Rande. Man kann auch sagen, dass das Abbilden von Hanf oder von dieser Marihuana-Kultur eigentlich auch also als Symbol viel einfacher ist, als wenn man da so eine Pille abbildet oder eine Spritze. Und dass das eben quasi eben auch für Kreativität und Produktivität stand und nicht so für Destruktivität, wie harte Drogen das so symbolisieren.
Und das wird ja auch ziemlich politisch aufgeladen, wenn ich das richtig verstehe. Also so Grasrauchen auch als politischer Akt, wobei es ja wahrscheinlich natürlich auch viel darum ging, für viele wahrscheinlich einfach stoned zu sein. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt da das Politische beim Grasrauchen?
Ja, also der Konflikt ist auf jeden Fall Teil von diesem ganzen Komplex. Einerseits ging das Kiffen ja mit einer Repression einher, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Zum Beispiel die Symbolfigur, die auch so weite Teile dieser Hefte durchzieht. John Sinclair von der White Panther Party wurde für 10 Jahre verurteilt zu Gefängnis dafür, dass er 2 Joints einer Genossin übergeben hat, die sich dann als verdeckte Ermittlerin enttarnt hat. Der schwarze militante Aktivist Lee Otis Johnson bekam sogar 30 Jahre, was so ungefähr den Grad des Unterschieds gezeigt hat, wie man mit schwarzen Leuten im Vergleich zu Weißen umgegangen ist. Es war die Ära von Nixon und J. Edgar Hoover mit seinem COINTELPRO-Programm, das er eben lanciert hatte, damit diesen Drogensumpf und den linksradikalen Sumpf auszutrocknen und vor allen Dingen aber natürlich um die militante Schwarzenbewegung auszumerzen. Es gab dann innerhalb dieser Hefte, wie gesagt, diesen Konflikt. Er nannte sich Freaks versus Politicos oder Freaks versus Fists, wie Fäuste. Da gab es natürlich den gegenseitigen Vorwurf, also Stone sein, als Politik zu verkaufen, Quatsch. Versus ohne Stone zu sein, gibt es auch kein anderes Bewusstsein gegenüber der Technokratie. Jerry Rubin, der Gründer der Yippie-Partei, schrieb in einem Text aber, Pottrauchen ist ein politischer Akt, Drogenkultur ist eine revolutionäre Bedrohung für das weiße Plastik-Amerika. Ein wichtiger politischer Faktor ist auch Vietnam. Wer nicht vorher schon Dope-Erfahrung hatte, der kam aus Vietnam mindestens mit einer Dope-Erfahrung wieder. Mhm. Und auch das ist Thema, ist Teil des politischen, der politischen Dimension dieser Hefte.
Ja. Zum Schluss, was nimmst du mit, Hartig? Was ist dein Eindruck von diesem Buch insgesamt, dein Gesamturteil? Was sagt uns diese Marihuana- und UPS-Geschichte heute?
Ja, also irgendwann ist man auch satt vom ganzen Hanf, vom Fetisch stoned werden. Es wird irgendwann auch ermüdend, auch dieser Kult gegen Intelligenz. Es ist retro, es feiert den Underground ab. Wenn man drüber nachdenkt, sollte man auch nicht vergessen, was draus wurde. Aus den Amateuren wurden nämlich Profis, die das Ganze dann kommerziell ausgebeutet haben. Zum Beispiel der langjährige Direktor vom UPS, Tom Fossard, hat das Magazin High Times gegründet, was dann, womit er dann reich geworden ist. Heute, von heute aus gesehen, muss man natürlich auch ganz anders drauf blicken mit den Investmentfonds, die für Hanf und Mariano aufgelegt werden. Das ist ja ein Millionengeschäft. Wenn man das alles kritisch analysiert, dann kann man das, sollte man das natürlich auch machen, aber ein bisschen Eskapismus muss natürlich auch sein, bei dem ganzen Wahnsinn um uns herum. Dieses Freaktum, was da gefeiert wurde, diese Zentralfigur des Freaks, der muss erinnert werden, aus meiner Sicht. Das Buch kostet 52 Euro, ist natürlich nicht wenig. Andererseits aber auch angemessen bei der ganzen Arbeit, die der Autor sich damit gemacht hat. Wenn man sich in einen Trip in andere Welt mal geben möchte, und das muss man, das sollte man sich gönnen, dann sage ich mal, go for it. Man kann sein Geld wahrlich schlechter ausgeben.
Heads Together, so heißt dieses Buch, Weed and the Underground Press Syndicate 1965 bis 1973, zusammengestellt von David Jacob Kramer. Auf Englisch erschienen, 566 Seiten hat das Buch, kosten 52 Euro, die man deutlich schlechter ausgeben kann. Das sagt Hartwig Fenz hier. Vielen lieben Dank, Hartwig.
Danke dir.